Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist mir etwas Komisches passiert, was mir als Pfarrerin noch nie passiert ist, dass ich Predigten vorbereite und das Gefühl habe, ich könnte noch so viel mehr sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Predigt heute eine Fortsetzung ist von der Anfang des Monats und von der letzten Predigt. Und es kann auch sein, dass sich vielleicht Dinge wiederholen, aber ich denke, Wiederholungen sind nicht schlimm. Wir kommen ja jeden Sonntag in die Kirche und haben bestimmt schon mal Wiederholungen gehört. Und manchmal braucht das ja auch eine Weile, bis wir Dinge verstehen und die tiefer sacken. Darum möchte ich einfach nochmal einladen, wer das vor 2 Wochen und auch Anfang August nicht im Gottesdienst war, sich die Predigten vielleicht noch anzuhören. Das kann man ja in unserem Predigtarchiv, kann man über die Website hingehen oder auf YouTube, da findet ihr ja die Predigten als Video oder auch da, wo es Podcasts gibt, kann man auch unsere Predigten anhören. Kleiner Werbeblock vorneweg, jetzt bin ich fertig. Aber der Grund, warum ich heute immer noch über das Thema Gottes Liebe spreche, denn das ist der rote Faden in diesen Predigten, das ist eben, dass ich nach Hause ging und dachte, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil ich dachte, Mann, ich habe doch was ganz anderes vorbereitet. Ich habe so viel nicht gesagt, was ich aufgeschrieben hatte und was auch so wichtig ist. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich komme irgendwie gar nicht zum Ende. Und das wundert eigentlich auch nicht, weil die Liebe Gottes ist einfach so ein großes, unerschöpfliches Thema. Gott ist ja eine Quelle, die immerfort sprudelt. Wer schon mal an einem großen Wasserfall stand, der wird es erlebt haben. Das ist eigentlich total faszinierend und erstaunlich, was da an Wassermassen runterfließt. Und es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Und klar können wir sagen, ja, es ist irgendwie ein Kreislauf. Es soll ja auch ein Kreislauf sein. Und trotzdem ist es unerschöpflich. Wir können mit der Hand ein bisschen Wasser schöpfen, aber es ist ja viel, viel mehr da. Jesus hat gesagt, und das habe ich auch in der Sommerbibelschule am letzten Abend gesagt, dass am Ende der Zeiten, ihr könnt das nachlesen in Matthäus 24, es viele Naturkatastrophen geben wird und Kriege hier und dort, was wir ja zurzeit auch wirklich erleben, und dass die Liebe in den Menschen erkalten wird. Also es wird viel Betrug geben, Verrat, Egoismus, Ellbogengesellschaft. Und weil das ein Merkmal der Wehen ist, der Endzeit, ist es in dieser Zeit noch mal wichtiger, dass wir Christen an der Liebe erkannt werden. Das sollen wir sowieso schon immer. Jesus hat gesagt, an der Liebe untereinander soll man euch erkennen. Aber wenn die Liebe in der Welt erkaltet, dann ist das doch das beste Zeichen dafür, wo Gott gegenwärtig ist, ein Gott der Liebe, wenn diese Liebe unter uns herrscht. Und darum ist es so wichtig, so essentiell, dass wir uns mit der Liebe Gottes auseinandersetzen, dass wir genau wissen, wenn Menschen auch von Liebe reden, dass wir sagen können, ja, aber ich meine die Liebe Gottes und die ist so und so und so. Und dass wir lernen zu unterscheiden, was ist wirklich Gottes Liebe und was ist sie eben auch nicht. Unsere Welt, ich denke, da sind wir uns einig, ist komplex geworden. Wahrheiten liegen nicht einfach so auf dem Tisch, sondern wir müssen recherchieren. Wir müssen verschiedene Blickwinkel und Perspektiven einnehmen. Wir brauchen Offenheit zur Selbstreflexion. Wir müssen in der Bibel lesen. Wir müssen diesen Gott kennenlernen, der uns in der Bibel offenbart wird. Wir müssen mit Gott reden selbst. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu ihm. Und nicht nur reden mit ihm, unser Herz ausschütten, das können wir meistens ganz gut, sondern auch hinhören, Stille aushalten, fragen, was möchtest du mir heute Morgen sagen? Gibt es etwas, was dir Gott, was dir Jesus, was dir Heiliger Geist auf dem Herzen liegt, was du mir offenbaren willst? Damit wir eben immer mehr erkennen, und jetzt spreche ich mit den Worten von Paulus aus Epheser 3, wie breit und lang, wie hoch und tief die Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Deshalb soll es heute also nochmal um die Liebe gehen. Und so wie Paulus immer den Christusglauben und den Auferstehungsglauben gemeint hat, wenn er von Glauben ganz allgemein gesprochen hat, so meine ich immer die Liebe Gottes, wenn ich von Liebe spreche. Und das ist schon sozusagen wie eine Ausgangsfrage, die ich heute an uns alle richten will. Von welcher Liebe sprichst du, wenn du von Liebe sprichst? Diese Frage kannst du dir selber stellen, aber die kannst du auch einem Gegenüber stellen. Jemand, der vielleicht nicht an Gott glaubt, der Jesus nicht kennt, Da kann es ja sein, dass ihr euch trotzdem einig seid, dass die Liebe das Wichtigste im Leben ist. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das begriffen haben. Liebe untereinander ist wichtig. Aber manchmal ist es so, dass gerade wenn wir Christen sagen, die Liebe ist das Wichtigste, dass es manche Christen gibt, denen die Aussage Angst macht. Warum? Weil sie glauben, und das demonstriert manchmal die Welt, dass diese Liebe beliebig ist, dehnbar, immer so nach dem eigenen Gutdünken, willkürlich, so gedeutet und interpretiert werden kann, wie ich das gerade selber brauche. Zum Beispiel haben manche Christen Angst, dass in Deutschland irgendwann die Vielehe erlaubt ist, weil man ja das Argument nutzen könnte, die lieben sich ja alle untereinander. Was kann daran falsch sein? Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe diese Angst nicht. Warum nicht? Wenn ich von Liebe spreche, dann spreche ich von Gottes Liebe. Und diese Liebe, die ist nicht beliebig, die ist nicht dehnbar im Sinne von, ich kann sie mir so zurechtbiegen, wie ich sie will, sondern diese Liebe hat ein Gesicht, sie hat einen Charakter, sie hat eine Persönlichkeit und ein Wesen. Und das ist Jesus. Jesus ist die menschgewordene Liebe Gottes. Und jetzt ist Jesus manchen, vor allen Dingen denen, die ihn noch nicht kennen, vielleicht auch noch zu abstrakt. Ich glaube, dass er lebt, dass er wieder auferstanden ist. Aber es gibt viele, die sagen, ja, der hat vielleicht mal gelebt, aber spielt heute keine Rolle mehr oder ist nicht mehr relevant. Deshalb denke ich, ist es gut, wer den Zugang zu Jesus als Person noch nicht hat, dass man sich mit dem Menschen erstmal über diese Liebe unterhält. Wie ist denn diese Liebe? Wie stellst du dir Liebe vor? Welche Maßstäbe hat deine Liebe, an die du glaubst? Ist das eine grenzenlose Liebe? Ist die zuerst auf mich selbst gerichtet und auf die Erfüllung meiner Bedürfnisse? Oder ist das eher eine selbstlose Liebe, die zuerst an andere denkt und die sich selbst total verleugnet und eigene Bedürfnisse ignoriert und unterdrückt? Welche Liebe meinst du? Und ich glaube, da kommen manche schon ins Stottern, weil die sich darüber nämlich noch nie Gedanken gemacht haben. Die Liebe, die Gott ist, die sich in Jesus offenbart hat und die der Heilige Geist auch in uns hervorbringen will, die ist wunderbar im 1. Korintherbrief Kapitel 13 beschrieben. Und das möchte ich uns als Predigttext vorlesen. Kleine Frage, funktioniert das Mikrofon? Ich finde es leise, aber wenn es funktioniert, ist es gut. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle, also unangenehm. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen oder provozieren. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben, sie bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe Gottes wird niemals aufhören. So ist dieser Text und ich finde ihn sehr, sehr tief. Er begleitet mich schon sehr lange in meinem Leben. Und gerade gestern in meiner stillen Zeit hat Gott mir wieder gezeigt, wo es mir an dieser Liebe mangelt. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie Gott ist, wie sehr er liebt und welche Grenzen diese Liebe hat, welches Gesicht, welchen Charakter. Sie ist nicht beliebig, sie ist nicht dehnbar, sie ist nicht nach Gutdünken interpretierbar. Ich habe heute drei Punkte, aber es sind bei weitem nicht alle drei Punkte, die es zu sagen gäbe. Das erste ist, Liebe ist nicht Frömmigkeit. Fromm zu sein an sich ist nichts Schlimmes, wirklich nicht. Es ist sogar sehr gut. Aber, und da ist dieser Text ganz eindeutig und das passt 100% zur Lehre Jesu, Frömmigkeit aus falschem Antrieb, Frömmigkeit ohne Liebe ist tot, ist überhaupt nichts wert. Das ist Heuchelei, das ist Maskerade, das nützt dir überhaupt nichts. Das ist ein Körper, der nicht lebt, wie ein toter Körper. Darum ist es wichtig, dass du auch für dich immer wieder prüfst, bist du nur fromm? Versuchst du nur die frommen christlichen Erwartungen anderer an dich als Christ oder auch die du selber an dich hast als Christ zu erfüllen? Oder tust du das, was du tust, aus der Liebe zu Gott heraus, weil es dir wirklich ein Anliegen ist? Hier in diesem Text werden drei religiöse Beispiele genannt. Das erste ist ein besonderes Charisma, eine Gnadengabe, eine Fähigkeit, eine Gabe, ein Talent von Gott geschenkt bekommen zu haben. Aber diese Gabe, diese Fähigkeit nur einzusetzen, um geehrt zu werden, um beliebt zu sein, um sich irgendwie nützlich zu fühlen. Und da ist dieser Text sehr hart, weil er sagt, wenn du das nicht aus dem richtigen Antrieb heraus machst, dann ist es nichts wert. Das hat keinen Bestand, damit sammelst du dir keine Schätze im Himmel. Wir streben da immer auch so nach Perfektion, wir ärgern uns, wenn wir Fehler gemacht haben. Aber wenn das so ist, dann merken wir, dass wir uns eigentlich aus einem falschen Antrieb da hineingeben in diesen Dienst. Egal, ob es das Reden und Beten in Zungen ist oder die Gabe der Prophetie, die Gabe der Erkenntnis, die Gabe eines festen Glaubens, der Berge versetzen kann. Ich meine, wer von uns hätte das nicht gerne? Aber wenn das alles ohne den Antrieb der Liebe zu Gott geschieht, wenn das alles geschieht, ohne dass derjenige eine wirklich persönliche Beziehung zu Jesus hat, dann ist es nichts wert. Und ich sag dir gleich, es ist nicht schlimm, wenn du das für dich erkennst und sagst, Cornelia, eigentlich ist es so bei mir. Eigentlich diene ich und ich mag es gar nicht mehr. Ich zerbreche darunter und ich fühle mich überlastet und es macht mir gar keine Freude und ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht richtig. Es ist nicht schlimm, das zu erkennen, aber dann geh zu Gott und sag ihm das. Schütte in der Beziehung dein Herz vor ihm aus. Das zweite, was genannt wird, ist, wenn Menschen bereit sind, ihren ganzen Besitz aufzugeben und das heißt etwas. Wenn Menschen bereit sind, Geld zu opfern und nicht nachdenken darüber. Sie tun Gutes damit, ohne Frage. Wenn sie es an die Armen verteilen, wenn sie Bedürftigen helfen. Aber wenn sie dabei denken, ich komme zu kurz, wer kümmert sich denn um mich? Wenn sie dabei ein verbittertes Herz entwickeln und sagen, Gott, guck doch mal, was ich alles an Opfern gebe, wie viel ich immer spende. Und ich, wo bleib ich? Warum kümmert sich niemand um mich? Warum habe ich keine liebevollen Beziehungen? Dann sag ich dir, hör auf zu opfern und geh zu Gott und bitte ihn, dein innerstes, tiefstes Bedürfnis zu stillen. Sag ihm, dass es dir an Liebe mangelt. Sag ihm, dass es dir an Wertschätzung mangelt. Sag ihm, dass du Lücken und Leere in dir hast, in deiner Persönlichkeit und bitte ihn, das zu heilen, diese Lücken auszufüllen, diese Risse in deinem Fundament auszufüllen. Und wenn du diese Liebe empfängst, dann komm und gib dein Geld den Armen. Hab Freude daran, weil du weißt, für mich ist gesorgt. Aus dem Grund kann ich Geld loslassen, weil ich es nicht brauche. Weil ich weiß, mein Gott kann mir jederzeit alles wieder herstellen, was ich fürs Leben brauche. Und das Dritte, was hier genannt wird, ist, es ist ja krass, ne? Das sind ja richtig große Sachen, die hier genannt werden. Das heißt, alles, was aus unserer Sicht geringfügiger ist, ist da auf jeden Fall auch mit drin. Aber hier wird genannt, wenn du sogar bereit bist, deinen Körper verbrennen zu lassen. Das heißt, wenn du bereit bist, für Gott zu sterben, aber eben aus einem Akt der Frömmigkeit heraus, mit dem Gedanken, dann bin ich anerkannt bei Gott. Dann habe ich einen festen Platz im Himmel. Diesen Glauben und diese Gewissheit, die sollst du vorher schon haben, bevor du bereit bist, dein Leben zu opfern. Versteht ihr? Es ist nicht so einfach, die eigenen Antriebe zu reflektieren und zu verstehen, warum mache ich eigentlich welche Dinge. Und nochmal, es ist nicht schlimm zu entdecken, dass wir es aus einem falschen Antrieb heraus tun. Es ist dann wichtig, umzukehren, neu zu beginnen und zu sagen, Gott, ich habe es erkannt und ich schäme mich dafür, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe. Verändere du mich von innen her. Und das ist die Liebe Gottes, die uns von innen her verändert. Und ich finde es auch interessant, weil das sind ja alles Dinge, also ein besonderes Charisma haben, Besitz aufgeben, bereit sein, sein Leben hinzugeben, die Jesus selbst gelehrt hat. Aber Jesu Lehre einhalten zu wollen, ohne eine Beziehung zu ihm zu haben und ohne seine Liebe erfahren zu haben, das wird ein lebenslanger Kampf. Und du sollst nicht kämpfen. Du sollst aus der Ruhe und aus dem Frieden heraus Dinge tun. Aus der Kraft Gottes heraus. Lasst euch niemals von sichtbaren Dingen blenden. Denn die Dinge, die hier aufgezählt werden, sind ja Dinge, die andere sehen und wahrnehmen. Aha, da ist jemand, der viel spendet, der Armen hilft, der sich engagiert. Da ist jemand, der immer da ist, immer hilft. Da ist jemand, der sein Leben als Märtyrer hingibt. Das sind alles Dinge, die im Öffentlichen passieren. Und da ist die Gefahr groß, dass wir das machen, um Anerkennung zu bekommen, dass wir das machen, um unseren Wert aufzupeppen. Da ist die Versuchung groß, dass wir das aus einem falschen Antrieb heraus machen. Und das Ding ist, und da komme ich gleich zum zweiten Punkt, Gott ist ein Gott, der unser Herz anschaut. Wir Menschen sehen immer, was vor Augen ist. Wir sind eben auch Menschen, die Augen haben und alles, was sichtbar ist. Wir sehen uns jetzt heute hier gegenseitig, aber hier gibt es ja auch eine unsichtbare Welt in dieser Kirche. Wir glauben daran, dass der auferstandene, unsichtbare Gott hier gegenwärtig ist. Und das im Blick zu haben, dass dieser unsichtbare Gott auch in unser Herz schauen kann, was wir Menschen nicht können, das ist wichtig, weil es genau um dieses Herz geht. Von Jesus wird uns berichtet in Lukas 2, ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Er wusste die Gedanken der Sünder, und er wusste die Gedanken der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir Menschen können nicht ins Herz eines anderen schauen. Darum ist es so gefährlich, dass wir einen Menschen verurteilen nach dem, was wir sehen mit unseren Augen. Oder dass wir ihn auch bewundern nach dem, was wir sehen mit unseren Augen. Wir können nicht ins Herz schauen. Darum sind wir manchmal auch ganz erstaunt, wenn wir versuchen, etwas zu klären mit jemandem und sagen, hast du was gegen mich? Ich merke, du nimmst irgendwie Abstand. Du hast mich das letzte Mal nicht gegrüßt. Habe ich dir irgendwas getan? Und der andere sagt, hä, nö, ist mir gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich war ich in Gedanken oder ich habe gerade auch so viel zu tun. Und da merkt ihr, wir machen manchmal Geschichten in unserem Kopf, die überhaupt nicht stimmen. Liebe, und das ist mein zweiter Punkt, freut sich an der Wahrheit und diese Wahrheit beginnt im Herzen, da wo wir nicht hingucken können. Und aus meiner Sicht ist das auch eines der wichtigsten Merkmale der Liebe Gottes, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Denn das ist etwas, was Heuchler und dieses Pharisäertum, diese Frömmigkeit ohne Liebe unterscheidet von Sündern, die ganz offensichtlich das Gesetz übertreten haben, die sich aber dessen bewusst sind, dass sie Sünder sind. Gibt's auch ein schönes Gleichnis. Ich sag ja, man könnte eigentlich überall Verbindungen ziehen und Brücken bauen in der Schrift, weil alles miteinander zusammenhängt. Ich glaube, dass das etwas ist, was so wichtig ist, diese Wahrheit, dass die Liebe das Gesicht der Wahrheit hat, weil das etwas ist, was mit diesem tiefen und alles erforschenden Blick Gottes zu tun hat. De facto können wir ja vor Gott gar nichts verheimlichen. Und da, wo wir anfangen, nicht ganz ehrlich zu sein, wo wir anfangen, etwas darzustellen, was wir nicht sind, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht wollen, dann sind wir schon nicht mehr auf dem Weg der Nachfolge desjenigen, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Du kannst nicht der Wahrheit folgen, wenn du selber mit der Lüge Hand in Hand gehst. Um Lüge, Täuschung und Verdrängung zu entlarven und zu erkennen, ist es ganz wichtig, dass wir uns selber reflektieren im Lichte Gottes. Darum ist die stille Zeit so wichtig. Nicht, damit du eine fromme Übung jeden Tag erfüllst. Und darum ist es auch eigentlich nicht wichtig, ob du das 5 Minuten machst oder eine halbe Stunde oder eine Stunde, Weil wichtig ist, dass du ehrlich vor Gott kommst, dass du ehrlich dein Herz ausbreitest und ihm die Dinge sagst, wie sie sind. Und dass du dir Zeit nimmst, hinzuhören, zu lesen. Wie ist der Gott, an den ich glaube? Was will mir Gott sagen? Wie ist diese Liebe? Wie ist ihr Gesicht? Was darf ich schöpfen aus dieser Quelle, die beständig fließt wie ein Wasserfall? Darum gehört regelmäßige Umkehr, regelmäßige Reue zum Leben eines Christen dazu. Wenn ich von Liebe spreche, heißt das nicht, dass wir einfach tun und lassen, was uns gefällt. Uns ist egal, ob wir uns selber verletzen, Grenzen überschreiten, andere Grenzen anderer überschreiten und die Menschen verletzen. Wir machen einfach alles, weil am Ende wird uns ja eh vergeben. Das ist niemand, der Reue in seinem Herzen hat. Das ist jemand, der hochnäsig ist, der stolz ist, der prahlt. Und das alles, haben wir gerade gehört, ist die Liebe nicht. Die Liebe Gottes. Wir können zum Abendmahl gehen und genau das feiern, diese Gewissheit. Mir ist vergeben. Ich darf alles vor ihm hinlegen, was mir bewusst ist und auch das Unbewusste. Und ich darf mich reinwaschen lassen und neu beginnen. Aber du kannst auch zum Abendmahl gehen als fromme Übung, ohne Bewusstsein, dass du Sünder bist und dass du seine Liebe eigentlich gar nicht verdient hast. Und du kannst davon weggehen und es hat gar keine Veränderung in deinem Herzen vollbracht, weil dein Herz nicht dabei ist, weil du nicht in Liebe verbunden bist mit deinem Gegenüber, mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Ihr erinnert euch vielleicht an das Gleichnis vom verlorenen Sohn von meiner letzten Predigt. Der jüngere Sohn, der hat nichts mehr verdrängt. Der war eigentlich die ganze Zeit ehrlich. Der hat ehrlich gesagt, Papa, ich will was erleben. Gib mir dein Erbe und mein Erbe, zahl's mir aus. Ich brauche Freiheit. Ich will nicht mehr hier leben. Ich will mich nicht mehr an die ganzen Regeln und Gesetze hier zu Hause halten. Ich will mal was erleben. Und der Vater lässt ihm diese Freiheit. Gott lässt uns Freiheit. Du kannst machen, was du willst, aber das wird dich nicht alles glücklich machen. Es wird dich nicht alles in der Tiefe deines Herzens erfüllen, sättigen, stillen. Und der jüngere Sohn ist immer noch ehrlich, als er erkennt, Mann, wie doof bin ich eigentlich gewesen. Bei meinem Vater ging es mir so gut. Ich hatte Geborgenheit, ich war geliebt, ich hatte einen Bruder, ich hatte eine Familie, ich hatte genug zu essen und zu trinken, wir haben Feste gefeiert. Und jetzt? Ich habe nichts mehr. Ich habe nicht mal Essen, ich habe nicht mal ein Dach über dem Kopf. Ich hüte Schweine, die unterste Aufgabe. Ich schäme mich in Grund und Boden. Aber lieber gehe ich zurück zu meinem Vater, denn die Liebe hatte er wohl doch kennengelernt, und lass mich dort als Tagelöhner einstellen. Das heißt, ihm ist seine Schuld bewusst. Er ist ehrlich, als er nach Hause kommt. Der ältere Bruder, dem ist das nicht bewusst, was ihm fehlt. Diese ungestillten Bedürfnisse, die er auch hatte. Der hat sie verdrängt, obwohl er zu Hause gelebt hat. Wenn du zu unserer Gemeinde gehörst und regelmäßig hierher kommst und du hast das Gefühl, ich bin unerfüllt, ich kann mich selber nicht lieben und annehmen, wie ich bin. Ich fühle mich nicht ganz dazugehörig. Ich bitte dich, komm zu Gott. Such dir einen Seelsorger, eine Seelsorgerin. Sprich es an. Lass für dich beten. Leg das immer wieder Gott hin. Ein kleiner Exkurs, und ich habe Angst, dass es zu lang wird, aber ich will es sagen, weil es jetzt gerade hierhin passt. Ich habe gestern im 1. Korinther 12 dieses Gleichnis vom Leib und den vielen Gliedern gelesen. Und gestern fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen. Es heißt ja dann, das Auge kann nicht zum Ohr sagen, ich brauche dich nicht, weil du eben nicht Auge bist. Also von innen heraus, aus dem Leib, sagen wir, ich brauche dich nicht, weil du anders bist als ich. So habe ich es immer verstanden und so steht es auch dort. Aber als erstes heißt es, der Fuß kann nicht sagen, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich eben ein Fuß bin und kein Ohr. Das heißt, wir selber machen uns manchmal zu Außenseitern. Wir selbst verurteilen uns manchmal und sagen, wir gehören gar nicht zu diesem Leib dazu, weil wir nicht so sind wie die anderen. Und dieses Gefühl, das kennen wir doch alle, dass wir denken, oh, ich bin nicht so klug wie der, ich habe noch nicht so viel in der Bibel gelesen, ich stehe nicht auf im Lobpreis, vielleicht ist das unbedingt notwendig. Nein, ist es nicht, kann dich beruhigen. Musst du nicht machen. Und du musst auch nicht alles aus der Bibel kennen und wissen. Aber was ich dir wünsche, ist, dass du erfährst, wie sehr Gott dich liebt. Wie sehr er dich liebt und dass du dazugehörst. Egal, wo du gerade stehst, egal wie zugehörig oder nicht zugehörig du dich empfindest. Und auch wenn du katholisch bist oder gar nichts bist, wie wir so gerne sagen, wenn du keine Konfession hast, vielleicht schaust du sogar von zu Hause zu und bist Muslim. Ich möchte dir sagen, wenn du an Gott glaubst und wenn du dein Leben Jesus Christus hingibst, gehörst du dazu. Dann gehörst du zum Leib Gottes. Seine Liebe gilt dir. Und noch etwas, was ich so wichtig finde, wenn es um die Liebe geht, die die Wahrheit ist. Jesus hat ins Herz geschaut. Und ich kann euch viele Beispiele nennen und das mache ich jetzt auch schnell. Jesus war es nicht, der die Ehebrecherin steinigen lassen wollte. Es waren die Pharisäer. Die wollten das Gesetz einhalten. Die haben sich im Recht gefühlt. Die haben nicht ins Herz geschaut, die haben gesehen, was die Frau getan hat und der Mann wahrscheinlich auch. Und sie haben die Frau zu Jesus gezogen. Jesus hat nicht zuallererst auf die Tat geschaut, sondern er hat in die Herzen geschaut und gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der kann den ersten Stein werfen. Er hat nicht zu Zachäus gesagt, der sich im Baum versteckt hat und von dem jeder wusste, der betrügt als Zöllner. Komm mal runter vom Baum, heute muss ich mit dir Tacheles reden. Sag, das, was du machst, es geht gar nicht. Du musst das Geld zurückgeben, die du betrogen hast. Das hat Jesus nicht gemacht. Er hat gesagt, Zachäus, ich will heute bei dir zu Gast sein. Ich möchte mit dir essen. Ich möchte mit dir Beziehung haben. Er hat nicht zu der Prostituierten gesagt, die über seinen Füßen weinte und ihre Haare als Handtuch benutzte, Moment mal, jede andere kann gerne kommen, jede andere, die immer in den Tempel geht und anbetet und ihr Opfer gibt. Aber du lebst doch ein ganz unreines Leben, das wissen alle. Ich habe einen Ruf zu verlieren als Sohn Gottes. Bitte, entferne dich, hat er nicht gesagt. Er hat sogar was ganz Erstaunliches über diese Frau gesagt. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Er hat verstanden, dass die vielen Tränen Reue sind, Umkehr, Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht nach Annahme, Sehnsucht nach Vergebung. Liebe, sie hat ihn geliebt mit diesen Tränen. Sie hat ohne Worte ihm gesagt, nimm mich an, vergib mir. Ich weiß, dass ich Sünderin bin. Alle sagen es mir, aber ich weiß es auch selber. Und wenn Menschen in Süchten gefangen sind, du musst denen nicht das Gesetz predigen. Das wissen die selber, dass sie dem Abgrund zulaufen. Jemand, der in der Finsternis ist, der weiß das selber. Du musst dem das nicht predigen. Aber du darfst gerne kommen mit dem Licht und sagen, hey, hier, ich zeig dir den Weg nach draußen. Kein einziges Mal, und das ist wichtig, hat Jesus einen moralischen Sünder, also jemand, der aus moralischen Gründen das Gesetz übertreten hat, verurteilt. Das war nie seine erste Botschaft an die Sünder, das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Er wusste, dass die Sünder wussten in ihrem Herzen, dass sie Sünder sind. Aber was er gesagt hat, ist, die Kranken bedürfen des Arztes, die Gesunden nicht. Und was er gesagt hat ist, auch zu der Ehebrecherin oder zu dem gelähmten Mann, Predigt von Anfang August, geh und sündige nicht mehr. Und manche interpretieren diesen Satz so, ha, da hat er doch gesagt, du sollst nicht sündigen. Glaubst du, dass Jesus das gesagt hat, damit die Frau oder der Mann sich anstrengen, nichts Böses mehr zu tun? Dass sie anstrengen, sich aus eigener Kraft das Gesetz einzuhalten? Als Jesus gelebt hat, hat er in einer Übergangszeit gelebt. Es war noch nicht vollbracht, was vollbracht werden musste. Wir leben heute in einer besseren Zeit. Wir dürfen jederzeit das Opfer Jesu Christi annehmen und uns ist vergeben. Damals war das noch nicht so. Jesus wusste, das ist natürlich Sünde, was sie tun. Und er hat ihnen ans Herz gelegt, tu das nicht mehr. Es tut dir nicht gut. So verstehe ich diesen Satz, ein Satz voller Liebe. Du brauchst das nicht mehr. Es erfüllt dich doch nicht. Du hast doch erkannt, dass 38 Jahre gelähmt an diesem Teich zu liegen, dir nicht hilft, dich nicht glücklich macht. Und jetzt bist du gesund geworden und jetzt kommen die Pharisäer und halten dir vor, dass heute ja Sabbat ist und dass man da das Gesetz nicht brechen darf. Und wenn du diesen Pharisäern mehr gehorchen willst und denen nachfolgen willst, dann geh, aber dann kann ich dir im Grunde, das sind jetzt meine Worte, sagen, irgendwann wirst du wieder gelähmt sein. Geh und sündige nicht mehr im Sinne von, geh und bleib in Beziehung mit Gott, bleib in Beziehung mit mir. Vertrau mir, ich, der ich dich geheilt habe. Bei mir bekommst du, was du brauchst zum Leben. Und der Ehebrecherin hat er den Arm gereicht und mit dieser Geste gesagt, ich nehme dich an, ich vergebe dir. Aber geh wieder zurück in dein Leben und verfall nicht wieder in die alten Muster. Bleib mir treu, halte dich an mir fest, folge mir nach, bleib in meiner Nähe. Und das gilt für jeden, der geheilt wurde, der Befreiung erlebt hat von bösen Geistern. Auch du, wenn du einmal die Hilfe Gottes ganz eindrücklich erlebt hast, ist es wichtig, dass du Jesus nachfolgst, weil sonst verlierst du das wieder. Das ist kein Selbstläufer. Wir brauchen jeden Tag die Reinigung des Blutes des Lammes Gottes. Die einzigen, die er direkt verurteilt hat, das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, und da benutzt er sehr harte Worte. Er sagt, ihr Heuchler, ihr Schlangenbrut. Also etwas, was alle Menschen eher fürchten und eklig finden und womit niemand was zu tun haben will. So bezeichnet Gott die frommen Heuchler. So wollen wir nicht sein. Wir wollen keine frommen Heuchler sein, sondern wir wollen unperfekte, unvollkommene Sünder sein, die wissen, dass ihnen durch das Blut des Lammes vergeben ist. Allein auf diesem Fundament leben wir unser Leben. Und ein dritter und letzter Punkt. Liebe ist Gerechtigkeit, die lebensnotwendige Bedürfnisse erfüllt. Dauert nicht mehr so lang. Das ist ja auch ein Satz, der in diesem Abschnitt des ersten Korintherbriefes zusammengehört. Ich gucke gerade nochmal im Predigttext. Da heißt es, die Liebe freut sich niemals über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Ist ja komisch, man könnte ja sagen, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich über die Gerechtigkeit. Oder sie freut sich nie an der Lüge, sondern über die Wahrheit. Aber hier werden Wahrheit und Gerechtigkeit in einen Topf geworfen. Und das nicht ohne Grund, weil die nämlich ganz eng zusammengehören. Denn nur wenn wir begreifen, was Wahrheit ist und was diese Liebe Gottes ist, deren Gesicht, deren Wesen Liebe ist, dann verstehen wir auch die Gerechtigkeit Gottes. Denn die Gerechtigkeit Gottes ist anders als die menschliche Gerechtigkeit. Menschliche Gerechtigkeit sorgt immer für einen Ausgleich. Da wird immer abgerechnet, habe ich genauso viel wie du? Habe ich weniger, hast du mehr? Hat der andere weniger, habe ich vielleicht mehr? Da geht es oft um Rache, um einen Ausgleich im Sinne von, okay, jetzt ist der verletzt worden oder der hat mich verletzt, dann darf ich zurückverletzen. Aber das ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Das ist Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz heraus geschieht. Gerechtigkeit, die sagt, wie der ältere Bruder, du hast jetzt dein ganzes Geld verprasst, hast ein schönes Leben gelebt und jetzt feiert der Vater noch ein Fest für dich. Der Bruder hat nicht erkannt, wie armselig, wie schlimm, wie einsam das Leben des jüngeren Bruders war. Du brauchst wirklich überhaupt nicht neidisch zu sein auf jemanden, der in Pornografie abhängig ist. Brauchst du nicht neidisch sein, weil das den Menschen kaputt macht und krank macht. Du brauchst nicht neidisch sein auf jemanden, der jede Nacht feiert, weil das, was wie Freude aussieht, ist hinterher ein langer Kater, der nächste Tag ist im Eimer, du hast Kopfschmerzen, du erinnerst dich an nichts mehr, du hast keine echten Freunde, du hast nichts für deine wahre Identität getan. Aber der ältere Bruder sieht das nicht. Der guckt nur auf das Äußere. Aha, der hat sein Leben genossen und jetzt wird noch ein Fest gefeiert. Er hat nicht verstanden, dass das, was der jüngere Sohn hatte, nichts war im Vergleich mit dem, was der ältere die ganze Zeit hatte. Die Gerechtigkeit des Gesetzes sagt, wie der ältere Bruder, eigentlich muss der jüngere bestraft werden. Das ist jetzt, hat er Pech gehabt. Er wollte das Geld, hat es verprasst, jetzt muss er sehen, wie er zurechtkommt. Das ist menschlich. Menschliche Gerechtigkeit, Gerechtigkeit des Gesetzes. So funktioniert Gesetz. Jemand hat es gebrochen, also gibt es eine Strafe, eine Konsequenz. Aber die Gerechtigkeit Gottes ist eine Gerechtigkeit, die lebensnotwendige Bedürfnisse füllt. Denn jeder Mensch hat in der Tiefe seiner Seele, in der Tiefe seines Körpers und in der Tiefe seines Geistes das Bedürfnis, gesegnet zu werden, gesehen zu werden, ganz zu sein, ganzheitlich, eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Das ist Gerechtigkeit Gottes, diese Erfüllung zu erfahren. Die Frau mit dem Blutfluss, das Gesetz schließt sie aus und sagt, du bist unrein, du gehörst nicht dazu. Die Gerechtigkeit Gottes lässt die Kraft fließen und heilt die Frau. Das ist Gerechtigkeit Gottes, die Liebe ist. Die Arbeiter im Weinberg erhalten am Ende alle das, was sie vereinbart hatten und zum Leben brauchen. Lebensnotwendiger Lohn zum Überleben. Das ist Gerechtigkeit Gottes, eines Gottes, der Liebe ist und der versorgt. Aber die zuerst Angestellten wollten auf einmal mehr, weil sie gesagt haben, wir haben doch viel mehr gearbeitet. Wir wollen Stundenlohn, so und so viel. Und dann kriegen die weniger und wir mehr, weil wir länger gearbeitet haben. Da wird austariert und versucht, gerecht zu sein. Aber es wird nicht danach geschaut, was braucht denn der Mensch eigentlich? Gott schaut immer danach, was du brauchst, wenn seine Gerechtigkeit geschieht. Und Liebe, Annahme, Wertschätzung, Heilung, Befreiung, Erlösung brauchen wir alle. Jeder Mensch. Du kannst über die queeren Menschen wettern, so viel wie du willst, aber sie brauchen auch die Liebe Gottes. Und du bist berufen, ihnen diese Liebe zu zeigen. Lasst euch nicht dazu verführen, zu spotten, zu kritisieren, zu be- und verurteilen, wenn du selber in der Tiefe noch nicht die Liebe Gottes begriffen und für dich selber angenommen hast. Maria darf zu Jesu Füßen sitzen und sie wird gelobt von Jesus, weil sie ihrem innersten Bedürfnis nachgibt, in der Nähe Jesu zu sein und seine Worte zu hören, die Leben sind. Meine Worte sind Geist und sind Leben, sagt Jesus. Und Maria hat es begriffen und sie saugt diese Worte auf, weil sie merkt, das brauche ich für meine Seele. Martha erfüllt das Gesetz. Sie erfüllt die Erwartungen anderer an sie als wahrscheinlich ältere Schwester. Sie erfüllt auch die Erwartungen, die sie selber an sich hat. Sie weiß, das muss ich machen, es gehört zu meinem Leben dazu, macht mir zwar keine Freude, meine Schwester hilft mir nicht, niemand sieht mich, ich arbeite so viel, ich kriege gar keinen Lohn dafür. Jetzt wird die noch geehrt oder belohnt dafür, dass sie nicht arbeitet und mir nicht hilft. Das ist Gerechtigkeit der Menschen. So sollen wir nicht sein. Martha, nimm Platz. Lass die Sachen stehen. Das kann man, können später alle zusammen sauber machen. Haben wir Gemeinschaft, haben Freude. Wenn du das Bedürfnis hast, geliebt und gesehen zu werden, geh zu Jesus. Setz dich zu seinen Füßen. Die Liebe Gottes ist anders, als menschliche Liebe ist. Und die Gerechtigkeit Gottes ist anders, als menschliche Gerechtigkeit ist. Tauch ein in diese Liebe. Lass dich von dieser Liebe jeden Morgen reinwaschen. Deine Gedanken, dein Herz, deinen Körper. Körper, Seele und Geist. Und lass dich nicht nur von außen reinigen, sondern auch von innen. Wasch jeden Tag dein Herz rein in dem Blut des Lammes, weil nur dieses Blut, das Blut Jesu Christi, uns reinwaschen kann von aller Schuld und uns zu neuen Kreaturen macht. Und es ist diese Liebe, die uns verändert. Diese Liebe macht neue Schöpfungen aus uns. Diese Liebe schenkt uns neues Leben. Das Gesetz kann das nicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.